Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Frohes neues Jahr und willkommen zu Episode 21 von Heel Turn, dem Sport 1 Wrestling Podcast. Das neue Jahr ist gerade mal 6 Tage alt, bei Aufnahmedatum, und hat schon unfassbar viel Gesprächsstoff gesorgt.
Und noch mehr als vorher klar war, ne?
Ja, eigentlich wollten wir direkt nach Day One aufnehmen, hatten das zeitlich ja nicht hingekriegt. Glücklicherweise kann man mittlerweile sagen, weil was sich ergeben hat seitdem, ist gesprächswürdig.
Ja, kann man so sagen, ja.
Jetzt durfte ich dich gar nicht vorstellen, aber wie immer an meiner Seite natürlich Martin. Frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr, Markus, und frohes neues Jahr an alle da draußen.
Genau. Du hast schon gesagt, wir hatten eigentlich gedacht, jetzt wir reden heute ganz gemütlich über Day One, Wrestle Kingdom, New Year's Evil, New Year's Smash. Und dann kam natürlich in schöner WWE-Manier mal wieder traditionell fast Entlassung. Und gerade wer entlassen wurde, spiegelt ja in extremer Art und Weise wider, in welche Richtung sich WWE derzeitig bewegt. Für mich war die NXT und die Entlassung der finale Sargnagel für alles, was NXT früher ausgemacht hat, für was man es geliebt hat. Und vielmehr kam es mir auch noch so vor, als ob es jetzt der letzte Schubs war, von Triple H, in Richtung Triple H, hey, für dich gibt es hier in näherer Zukunft auch keine große Macht mehr. Hast du das auch so interpretiert, oder?
Es ist, ja, das ist halt auf jeden Fall sehr augenfällig, ja. Ich meine, William Regal, ich glaube, seit Dusty Rhodes, glaube ich, Gott hab ihn selig, hat, glaube ich, keiner mehr NXT verkörpert, also neben Triple H, als William Regal. Jetzt ist er nicht mehr da. Triple H hat ihm noch im vergangenen Juni, wo es diese Nummer gab, ne, dass er ja als GM, das im Gespräch war, dass er als General Manager abgesetzt werden sollte und eben durch Samoa Joe ausgetauscht, was dann ja doch nicht so gekommen ist. Zu dem Zeitpunkt hat er ja öffentlich in der großen Presse, in der Medienrunde gesagt, William Regal wird hier bei NXT so lange Teil sein, wie er das will. Ja. Jetzt ist es nicht mehr, 6 Monate später. Das spricht dafür, dass Triple H nicht mehr was zu sagen hat bei dem Thema.
Vor allem ist es ja auch Teil der der Story gewesen, der TV-Story, wenn ich mich richtig erinnere, der quasi zurücktreten wollte und dann aber gesagt hat, er lebt dafür und er macht das, solange er das machen darf. Und offensichtlich ist dieser Punkt jetzt übersprungen worden und er darf nicht mehr. Aber wir haben ein bisschen einen Punkt übersprungen schon in der Hektik. Wir haben über William Regal geredet, es ist noch entlassen worden, für die es nicht mitgekriegt haben, Road Dogg, Scott Armstrong, der quasi ältere Bruder vom Road Dogg und quasi in charge von der ganzen Referee-Riege.
Beide auch als große Triple H-Vertraute gelten.
Genau, das waren jetzt die größten Namen da, und von den In-Ring-Performern war es der Kollege Timothy Thatcher und Danny Burch, und dazu kann man noch Hachiman zählen, der aber auch als Trainer meines Wissens nach mehr im Hintergrund gearbeitet hat.
Danny Burch zuletzt angeblich auch, so wurde berichtet, ja.
Weil jetzt ja, die Namen sind jetzt nicht wirklich überraschend, also mit Danny Burch und Timothy Thatcher, genau, das war einfach, das waren noch alte Einkäufe, die waren bei Danny Burch 40, ich glaube Thatcher 38, und ja, wo wollen wir es auch hinbauen? Es passt einfach nicht mehr rein. Und da sind wir auch beim Thema. Was ist denn NXT jetzt? Was passt in NXT
Dave
rein?
Dave Kapoor vielleicht noch erwähnenswert. Ranjan Singh, wird ihn noch kennen, war ja eins sehr, sehr hochrangig im Kreativbereich tätig. Soll jetzt zuletzt der Promo-Coach mehr oder weniger bei NXT gewesen sein, auch gefeuert. Ja, eine ganze Führungsriege ist da quasi ausgebotet worden, ja, mit das Statement von WWE, das war auch, ja, fand ich auch etwas, also mit Blick auf William Regals Verdienste vor allen Dingen, für alles, was er geleistet hat, war sehr, sehr knapp und sehr, sehr, ja, alltäglich. Gerade noch bisschen hinaus über Best Luck of Your Future Endeavors, aber ja, das war, Das war ein Abgang eher durch die Hintertür auch. Ja? Also kein nicht durch die große Tür, wie man das, wie Kalle Rummenigge immer gerne gesagt hat. Ja.
Vor allem, wenn man betrachtet, wer jetzt auch William Regal alles dankt, es wären so viele Topstars von WWE jetzt nicht da, wo sie sind, ohne William Regal. Und er ist ja auch dafür bekannt gewesen, er hat die Indies gescoutet und hat dort die Talente rangezogen und zur WWE geholt. Daran sieht man auch mal, wenn dieser Typ Mensch, der unglaublichen Respekt überall auf der Welt genießt, nicht mehr gefragt ist bei WWE, das spricht schon Bände dafür, dass die Philosophie eine grundsätzlich andere ist, als sie noch vor 6 Monaten war.
Ja, irgendwo folgerichtig natürlich dann auch, weil wenn seine Spezialität ist, die Wrestling-Szene zu scouten und es jetzt nicht mehr darum geht, die Wrestling-Szene zu scouten, sondern nach Athleten von anderswo zu fahnden, die man zu Wrestlern umformen kann, einfach mit dem eigenen Ansatz, den man da vertritt, dann ist es natürlich auch irgendwo folgerichtig, dass ein William Regal, der jetzt nicht vernetzt ist in der College Football, College Ringer-Szene, dass man da auf andere Leute schaut, aber ja, natürlich, irgendwo folgerichtig, aber hat natürlich jetzt auch diese Signalwirkung, die beträchtlich ist, ja.
Ja, was mich überrascht hat, ist, dass ich den Namen Samoa Joe nicht gefunden habe.
Ja, wusste er eigentlich, dass der eine war kurzzeitige Verletzung hieß es irgendwann mal, genau, vor und langer, langer Zeit.
Ja. Er war dann bei den Tryouts dabei, hat man ein Bild gesehen von ihm, aber er scheint ja Backstage aktiv zu sein. Allerdings ist er auch von Triple H wieder zurückgeholt worden. Deswegen war das für mich eigentlich auch ein Name, der ganz oben auf der Liste stand. Anscheinend scheint er auch Freunde außerhalb von Triple H zu haben oder irgendwas, was ihn den Job behalten lässt. Man kann nur hoffen, dass es so bleibt für ihn.
Ja, das war auch eine bezeichnende Nummer, dass eigentlich, das war ja auch schon eine Entlassung, die anscheinend an Triple H vorbeigegangen ist. Dann hat Triple H das korrigiert, gewissermaßen. Und aber dann jetzt ist er sozusagen öffentlich von der Bildfläche schon wieder verschwunden. Die genauen Hintergründe kann man sich nicht so ganz, sind unklar, aber ja, hinter den Kulissen ist er noch aktiv. Sicherlich ist er einer, den wahrscheinlich WWE auch weitergebrauchen kann, aber ja, es muss sich zeigen, ob das von den Powers That Be, von den aktuell Verantwortlichen weiter so gesehen wird auf Dauer, ja.
Ja, was ich mich allerdings jetzt frage, ich glaube, das frage ich dich und allgemein mich und alle Menschen jedes Mal bei einer Entlassungswelle, die es ja recht häufig gab in letzter Zeit, wie kann man es denn der Belegschaft verklickern, wenn solche hoch anerkannten Menschen und die so ein Vertrauen genießen, einfach gehen lässt? Ich meine, William Regal, du hast schon gesagt, er lebt NXT, er hat es geatmet. Und wie kann man Stars verklickern, dass die jetzt nicht mehr gebraucht werden?
Ja, ich glaube, so wie es immer gelaufen ist. Also ich glaube, den Stars soll auch das Signal gesandt werden, hey, verlasst euch nicht auf irgendwie einzelne Leute. Das, was über allem thront, ist die Marke WWE. Und die Marke WWE geht mal in die eine und mal in die andere Richtung. Die einzige Konstante ist am Ende des Tages Vince McMahon. Und wie auch immer diese Nachfolge irgendwann mal geregelt wird, irgendwann wird es ja Zeit, demnächst mal rein biologisch betrachtet. Das Signal, was ich jetzt als Performer mitnehmen würde, wäre nichts für selbstverständlich nehmen. Kein Name ist größer als die Marke WWE. Man kann sich auf nichts verlassen. Wie Marcel Bartel, den wir hier neulich im Podcast hatten, gesagt hat, so irgendwann, alles ist endlich. Irgendwann bekommt jeder seinen Anruf hier oder es läuft auf jeden Fall jeder Gefahr, seinen Anruf hier zu bekommen. Hey, du wirst hier nicht mehr gebraucht. Spiegelt die Firmenkultur am Ende eher wieder, so wie sie sich gerade im vergangenen Jahr präsentiert hat. Ja,
und es ist bitter. Und ja, aber es passt ins Bild zu NXT, wie wir schon eingehend gesagt haben. Deswegen, was ist NXT jetzt noch für dich? Keine leichte Frage.
Ja, was ist es noch für mich? Es ist nicht mehr das, was es unter Triple H war. Es ist jetzt einfach es ist also was, wenn man sich New Year's Evil sogar anschaut, es gibt irgendwie noch so letzte Zuckungen des alten NXT auch irgendwo immer noch, ja. Sagen wir es mal so, ein Camilo Hayes, MSK, die da jetzt gefeatured worden sind, das sind Leute, die auch im alten NXT sicherlich ihren Platz gehabt hätten. Man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Shawn Michaels, der jetzt ja eigentlich der Verantwortliche in der Produktion, also so der verantwortlich für das Tagesgeschäft ist, dass er noch irgendwo den Kompromiss sucht zwischen dem alten und dem neuen NXT. Wie lange das noch so der Fall sein wird, muss man sehen. Aber ja, was ist das? Was ist NXT? Es ist nicht mehr das, was es. Es ist keine Eigenmarke mehr. Es ist, man muss auf Dauer sehen, hält sich das so im nationalen TV? Ja. Man hat ja in letzter Zeit auch schon gesehen, dass die strategische, dass man gesehen hat, ja, eigentlich um die Quote, um die nachlassenden Quoten ein bisschen aufzuhübschen, wurde ja eigentlich schon wieder auf Krücken gesetzt. Man holt jetzt AJ Styles noch dazu, man holt Riddle dazu aus dem Hauptkader. Ja, das ist nicht mehr so weit weg von dem, von der Sendung, die NXT 1 ersetzt hat, ECW on Sci-Fi.
Wird er zum FCW, bloß ohne Indie-Talente, sondern selbst rangezüchtete, wie sie es sagen.
Daran, ja. Es ist ja im Grunde genommen nicht neu. NXT, das alte NXT war neu im Vergleich zu der vorherigen Firmenkultur, wie man das Ganze angegangen ist. Aus dem Indie-Bereich kommende Talente, das war bei WWE lange, sind die schief angeschaut worden und gesagt worden, ja, hier, wir sind hier diejenigen, die hier definieren, was gut ist und euer Zeug, das müssen wir euch abgewöhnen. Das hatte sich geöffnet unter eben Triple H. Jetzt schließt es sich wieder.
Genau. Und an der Speerspitze dieser ganzen Bewegung ist ja das Gesicht von Bron Breakker zu sehen. Der hat quasi mit seinem dominanten Sieg gegen Tommaso Ciampa auch und dem kontrovers diskutierten Entrance, wo er quasi dieses gelbe X, was groß vor ihm aufgebaut wurde, in die Hälfte zertreten hat und dadurch ja bildlich auch die alte Ära jetzt auch offiziell beendet hat.
Das schwarz-goldene X.
Genau, richtig. Und die Frage ist, ist Bron Breakker fähig, diesen Brand jetzt im Fernsehen zu halten, beziehungsweise wer ist neben ihm noch da, um das zu tun? Für mich ist Bron Breakker ein potenzieller Superstar auf jeden Fall. Aber wer ist da noch daneben? Jetzt wird Grayson Waller groß dargestellt. Bei allem Respekt, ich weiß noch nicht ganz warum. Außerdem ist er auch nicht einer der Jüngsten. Ich meine, vergleichen wir es einfach mal mit Isaiah Scott. Der ist 3 Monate älter oder so. Beide sind 31 Jahre. Er ist kein extrem junger. Er ist kein extrem muskulöser, passt also nicht ganz in das neue Schema rein. Und in meinen Augen ist jetzt auch nicht unglaublich talentierter als in letzter Zeit entlassene WWE-Wrestler. Also ich sehe nicht ganz durch, was man auf der einen Seite probiert und gleichzeitig auf der anderen Seite nicht probiert, wenn du verstehst, was ich meine.
Man hat quasi die Frage ist ja auch, wie lange sieht man Bron Breakker überhaupt als Teil dieses neuen NXT? Wie lange soll er da bleiben? Wie lange soll er Champion bleiben? Für wann hat man die Vision, dass er gleich schon ins Main Roster zu Raw oder SmackDown aufsteigt, was ja eigentlich das Ziel des neuen NXT ist? Das muss sich alles, ja, da muss man auch nochmal erstmal die Erfahrungswerte von außen sammeln, was sich wie WWE sich das überhaupt vorstellt.
Ja. Und wenn man den NXT-Titel auch sieht, wer soll denn noch als potenzieller Gegner von den neuen Gesichtern da sein? Mir fallen sofort LA Knight, Ciampa und Pete Dunne an. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wer auch nur ansatzweise irgendwie mit Nachdruck da challengen könnte, der auch nur annähernd Standing hat.
Ja, vermutlich. Also man hat das Gefühl, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass dieser Titelwechsel, dass dieser Titel so ein bisschen hin und her geht zwischen mal irgendwie dem, was da als neues Big Thing, wie jetzt eben Bron Breakker definiert ist, und jemand, der eher noch so für das Alte steht, der halt, weil letztlich braucht das WWE auch. Du kannst jetzt nicht als WWE bei NXT jetzt hier Bron Breakker gegen Von Wagner stellen. Das, was dabei herauskommt, das wird für beide keine Werbung sein. Einfach, weil neue Wrestler, Leute, die so ein geringes Erfahrungsniveau haben, die brauchen jemanden, der führt und trägt. Dazu hat man noch, solange sie noch da sind, man weiß es ja nicht, ebenso Leute wie Ciampa, Roderick Strong, Pete Dunne, ja, du hast es gesagt. Boah, es ist, ich finde es auch ein bisschen schwer durchschaubar, wie lange sich das hält. Ich meine, unter dem alten, es gab ja schon, grundsätzlich gab es eine Idee, wie das alte NXT ja schon, nur halt nicht im nationalen TV in den USA. Was eigentlich, ja, keine Ahnung, irgendwo, ich finde es teilweise keine gute Werbung für WWE, irgendwie Leute, denen du ansiehst, dass sie echt einfach noch nicht reif sind, fürs WWE-TV, fürs nationale Fernsehen, die dorthin zu schauen, unter dem Markennamen WWE, in einem, ja, eher, ja, in einer eher kleinen Halle, die optisch schon recht hübsch hergemacht ist, aber ja, sieht jetzt auch eher nach billiger aus. Ich weiß noch nicht so ganz, ob man da nicht irgendwo sich in was reingesteigert hat, wo sich im Lauf der kommenden ein, zwei Jahre herauskristallisieren wird, war eigentlich doch eine Schnapsidee.
Das Risiko ist definitiv vorhanden und mal sehen, was passiert denn aber jetzt mit dieser alten Generation, die jetzt noch unter Vertrag stehen. Ich meine, sie ist extrem minimiert worden, jetzt auch nach Gargano und Kyle O'Reilly, aber es gibt Santos Escobar, der unglaubliches Talent hat. Es gibt Roderick Strong, den du genannt hast, mit Diamond Mine, der das perfekte Balance-Spiel irgendwie sind. Du hast ihn quasi als alten, erfahrenen Anführer, dann hast du die Creed Brothers, die ja wirklich extremes Potenzial besitzen.
Aber auch eigentlich noch nicht reif für
genau.
Fürs National TV sind, ja.
Das heißt, da ist da so eine Kombination, die auch AEW oft macht, die ja wirklich auch im Wrestling schon historisch gesehen oft erfolgsversprechend war und Erfolg gebracht hat. Mein Evolution beispielsweise. Wenn man so ein Konstrukt gescheit aufbaut, kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Plus du kannst halt nicht ewig alles, was vorher war, irgendwie zerstören wollen, sondern du musst einen guten Mittelweg finden. Und das ist ja gerade nicht der Weg, den sie betreiben.
Ja, ich kann es auch nicht so richtig absehen, wo das Ganze am Ende hinführt, ob das wirklich in einem tragfähigen Konstrukt endet.
Mal sehen. Meine letzte Hoffnung ist, dass ich habe es schon bei der Pre-Draft-Episode letztes Jahr im Herbst gesagt, als Hit Row gedraftet wurde, dass eigentlich Legado del Fantasma ins Main-Roster gehört. Weil die verkommen jetzt mittlerweile auch bei NXT, weil die einfach auch nicht mehr da reinpassen.
Und ja, man sieht an Hit Row, wie schnell es gehen kann, hier ja, und dort. Ja.
Richtig. Das ist ja wieder der Punkt, der mich auch so ärgert, ist, dass man solche Talente, Isaiah Swerve Scott, der, als er zur WWE kam, schon ein Level hatte, aber nicht das, was er jetzt hat. Dann baut man einen über Jahre lang auf und gibt ihm dann keine Chance und den lässt ihn. Ich meine, der ist ja wirklich deutlich besser geworden, unglaublich charismatisch geworden. Und dann baut man einen Wrestler auf und gibt ihn dann frei an die Konkurrenz rüber. Ist ja auch ein bisschen dämliches Modell, aber Firmenmodell. Aber
genau, oder vergleichbar im Grunde genommen auch gerade seit der letzten Hilton-Ausgabe von sich ausgegangen, Toni Storm ist jetzt nicht, war jetzt länger im NXT-Bereich, aber ne, das ist jetzt eine, die, glaube ich, eher von sich aus die Zeichen gelesen hat. Ja, okay, ich komme hier im Main-Roster an den und den Punkt, aber nicht drüber hinaus. Und zieht dann halt von sich aus die Konsequenzen.
Ja, das Thema ist natürlich ein bisschen, da hieß es ja auch Burnout, hieß es dazu, dass da bin ich mir nicht ganz im Klaren, was da ist. Also
war ich mir nicht so ganz sicher, war das so eine medizinischer Burnout oder geht das da um etwas, was man irgendwie so umgangssprachlich als Burnout bezeichnet? Das wäre die Frage, ja. Aber es hieß auf jeden Fall auch, dass im Grunde genommen man hörte auch Leuten, dass es auch um die Frage darum geht, wie das Toni Storm gelesen hat, wie sie in der Fehde gegen Charlotte Flair dargestellt worden ist und daraus ihre Schlüsse gezogen hat.
Ja, das ist interessant. Ja, aber es hat dann auch ein gewisseres Grad an Eiern, dass man dann, wenn man mal da oben angekommen ist, dann auch sagt, hey, das ist nichts für mich, ich bin dann raus.
Ja.
Ist schon respektabel.
Ja, da gibt es, glaube ich, viele andere, die sich da stattdessen lange was einreden.
Richtig,
was da nicht ist, ja.
Und sind wir ehrlich, Toni Storm ist vom Talent her das Total Package. Also die wird sich keine Sorgen machen müssen, um eine andere Anstellung zu kriegen. Ja, aber lass uns jetzt sind wir gerade beim Main Roster, da gibt es ja auch eine gewisse Entwicklung seit dem 1. Januar, die teilweise für Entsetzen gesorgt hat, teilweise für Heiterkeit, teilweise für Freude. Corona Infektion von Roman Reigns führt zu Brock Lesners WWE-Titelgewinn. Also bitte, zu Brock Lesners WWE-Titelgewinn, ja richtig. Big E verliert, wird gepinnt, clean, Warst du schon sprachlos wie ich jetzt?
Nö.
Nee, nee. War das?
Nee. Habe ich erwartet. Also in dem Moment, wo Brock Lesnar da reingeworfen wurde, war mir eigentlich fast klar, okay, jetzt, es hat schon Andeutungen gegeben, wo WWE Big E am Ende des Tages sieht, und das hat sich so bestätigt, ja.
Aber was spricht denn dagegen, den Pin von einem Kevin Owens oder Seth Rollins einstecken zu lassen, der die eh gefühlt dem nächsten Tag-Team werden? Da stört es ja nicht, aber Big E hast du jetzt ja quasi komplett demoliert innerhalb von 20 Minuten.
Ja, ich glaube, das war auch... Ja, es hat sich für mich bestätigt, wo WWE Big E sieht, das hat sich für mich schon angedeutet. Und ja, es war mir fast klar. Also wenn irgendwie Big E, Bobby Lashley sah für mich jetzt eigentlich als derjenige aus, der die Sache mit Big E irgendwann wieder beenden wird. Für mich hat sich immer mehr, also klar herauskristallisiert, wir hatten schon bei den Survivor Series drüber gesprochen, eben in diesem Duell mit Roman Reigns. Big E ist 1B, andere sind 1A. Bobby Lashley, ja 1A, Brock Lesnar, klar 1A. Big E wird da nicht gesehen. Das hat man gesehen, das war jetzt so ein Experiment. Ich finde, das Experiment ist nicht optimal ausgereizt worden von WWE. Ich fand, wenn man irgendwie, man hätte es zumindest mal mehr testen können, ob Big E wächst dorthin, wo man eigentlich seine Stars hinwachsen sehen will, gerade wenn man eigentlich auf der Suche nach neuen Stars ist. Aber für mich ist klar, dass, also für mich hat sich schon klar angedeutet, dass WWE oft zu einem Ergebnis gekommen ist. Big E, ja, schön und gut, ist halt so einer, dem man mal zwischendurch den Titel geben kann, aber jetzt keiner, auf den man als Superstar baut, der jetzt bei WrestleMania-Saison da groß auftrumpfen wird. Ja.
Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Wäre Big E vielleicht Titelträger gewesen, wenn wir jetzt im Juli oder im September wären? Aber wir sind jetzt im Januar, und das ist ja schon traditionell, dass WWE die großen Namen auf dem Titel sitzen haben will und dadurch halt auch nicht davor abschreckt, potenzielle zukünftige Stars abzustoßen. Ist natürlich schwierig. Ich finde, ist halt ärgerlich, wenn man bedenkt, dass man, wie du schon damals gesagt hattest, dass der Money in the Bank Cash-In jetzt nicht das optimale Instrument dafür waren, den Titel Big E zu geben. Dennoch hat man dadurch einen großen Moment erschaffen. Und das macht WWE immer gut. Große Momente. Was fehlt bei WWE, sind die darauf hin danach stehenden Stories. Du hast große Momente, da ein riesengroßer Pop, und dann folgt oft nichts. Und das sieht man immer wieder, außer bei Roman Reigns. Der einzige Konstante ist, der mit guten Stories durchweg versorgt wird. Und wie das jetzt weitergehen wird bei ihm, bleibt auch interessant zu sehen. Ich meine, er hat auch bei SmackDown ja kaum irgendeine Konkurrenz, die ihm gegenübersteht.
Ja. Ja, also für mich hat man durch diese, ich glaube, so wie man die Andeutung auch bei Raw gelesen hat, dass Roman Reigns das, glaube ich, gut übersteht und wahrscheinlich schon bei SmackDown zurück ist. Vielleicht wisst ihr es besser, wenn zu dem Zeitpunkt, wo ihr es hört, wir haben jetzt am Donnerstag aufgenommen. Aber für mich zeigt sich da schon, also wie sehr das Konstrukt WWE eigentlich auch von einzelnen Namen da abhängt. Ne? Also in dem Moment, wo du gehört hast, okay, Roman Reigns muss jetzt wegen Corona pausieren. Drew McIntyre fällt noch aus, der, glaube ich, so als jetzt das Zwischenspiel geplant war für Reigns vs. Lesnar bei WrestleMania. Wen hat man dann da schon noch bei SmackDown? Schon musst du eigentlich von Raw wen rüberholen, eigentlich, um halbwegs glaubwürdig auf das Niveau einen Herausforderer zu schaffen. Ja.
Ist ja auch ein selbstgemachtes Problem, weil du hättest ja einfach mal Leute wie Cesaro nicht wieder im Sommer fallen lassen. Wenn du Cesaro zum Beispiel nur ansatzweise ordentlich hingestellt hättest, dann hätte man jetzt ja jemanden, den man reinschieben kann, aber...
Ja, Ricochet vielleicht mal irgendwas mal versuchen mit dem, der ist ja halbwegs talentiert, habe ich mir sagen lassen. Ja.
Glaube ich nicht. Der ist nicht so gut. Wird überbewertet.
Ja. Ironie, falls für diejenigen, die Ricochet nicht von anderswoher kennen.
Ja, genau.
Wir müssen es vielleicht dazu sagen, ja.
Ja, also es ist immer wieder, das ist gut, aber das war, als der Draft stattgefunden hat, hat man ja schon gesehen, okay, Raw wird deutlich stärker besetzt. Da konnte man nicht wissen, dass Drew und Roman zeitgleich ausfallen. Aber es war schon auch unter dem Lichte des verfehlten Bookings bei vielen Faces ein hausgemachtes Problem, was man sich da geschafft hat. Dadurch, dass die Star-Rolle doch schon eindeutig Richtung Raw ging. Jetzt hat man das Lesnar-Programm wahrscheinlich bis WrestleMania geplant gehabt. Warum man dann dennoch so kurzfristig abweicht und Lesnar den WWE-Titel gibt und zu Raw zieht, ich hoffe immer noch, dass sie irgendeinen Plan dahinter haben. Vielleicht gibt es ja irgendwas bei SmackDown, was zurückkommt. Ich habe gehört, es ist nicht unwahrscheinlich, dass Bray Wyatt zurückkommt beim Rumble. Keine Ahnung, ob das realistisch ist. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Vielleicht ist das ja die große Idee.
Ja, weiß nicht. Das, was der Wrestling Observer, dem ich da in dieser Hinsicht vertraue, vermeldet hat, ist, dass es einen Plan für WWE und für Universal Title bei WrestleMania gibt, der sich jetzt durch die jüngsten Ereignisse nicht verändert hat.
Das heißt,
das muss man, das lasse ich mal so stehen, man weiß nicht, was da, das klingt ja dann eigentlich so, als dass Brock Lesnar den WWE-Titel auf jeden Fall dann nicht bis WrestleMania hält, weil es müsste ja dann irgendwie was anderes geben. Außer es war schon ursprünglich der Plan, vor dieser ganzen Nummer ihm den WWE-Titel zu geben und was weiß ich, ein Unification-Match zu machen bei WrestleMania, das wäre jetzt natürlich der größere Hammer, aber weiß man nicht, ja. Ja, ich finde es ein bisschen echt schwierig auch zu prognostizieren. Das finde ich auch irgendwie an sich bemerkenswert. Was ist der WWE-Titel? Was ist das WWE-Titel-Match bei WrestleMania? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Ja, der Rumble-Sieg auf jeden Fall.
Ja, Rumble-Sieg. Ja, pff, weiß auch nicht, ob der Rumble nicht auch an Reigns oder Lesnar oder was weiß ich sonst gegangen wäre. Ich weiß es nicht. Also an Lesnar sonst gegangen wäre. Keine Ahnung. Pff. Ich finde es echt schwer. Also irgendwie hat man das Gefühl, okay, Bobby Lashley wird wahrscheinlich irgendwie eine Rolle, hätte wahrscheinlich sonst eine Rolle oder wird noch eine Rolle spielen bei WrestleMania im WWE-Titelgeschehen, aber wer ist der andere? Keine Ahnung. Ich finde einfach generell.
Goldberg hat noch ein Match in seinem Vertrag.
Ja, stimmt, genau, ja. Aber Lashley versus Goldberg, ja, das ist auch nicht mehr neu.
Nee, vor allem ist es auch ein bisschen.
Ja, Big E versus Goldberg ist eigentlich ein Match mit einer sehr, sehr schönen Geschichte. Big E war ja sozusagen als junger Fan schon von Goldberg ein Fan, aber was eigentlich man sich denkt, ach, das wäre doch die perfekte, aber andererseits denkst du dir, so wie WWE Big E sieht, ob die das überhaupt irgendwie auf dem Zettel haben, keine Ahnung. Edge vielleicht noch irgendwie, ist er vielleicht noch irgendwie in der Verlosung, das wäre ja natürlich auch noch eine Geschichte, der ist eigentlich doch auch, hat ja auch eine Sonderrolle letztlich, ja.
Ja, Edge, ja, wer. Aber ganz ehrlich, Big E gegen Goldberg würde ich einfach nur gern ohne Titelbeteiligung sehen. Einfach nur, weil es Big E's Traum ist. Und gefühlt, als Fan fühlt man sich ihm so verbunden, weil er so sympathisch rüberkommt und so sympathisch agiert. Auch mir gegenüber bei dem Interview, was ich mit ihm führen durfte in London. Dass man einfach hofft, hey, gib ihm seinen Wunsch, lass ihn das machen. Und
ja, ne? Aber viele hatten Wünsche, inklusive des Undertakers. Oder ne? Letztendlich zählen Wünsche, ist das nicht die Kategorie gerade, die WWE gerade bei solchen Anlässen denkt. Ja, also letztlich, das Thema Toni Storm, was wir da angesprochen haben, also irgendwo ist das auch irgendwie letztlich dieselbe Geschichte. Man sieht echt, WWE hat einfach das Konzept, es gibt ein paar herausgehobene Stars und die werden gefüttert. Und die werden gefüttert und das ist das Zentrum, um das es geht. Darunter leidet für mich die Kreation neuer Stars und eben einer Toni Storm, die ein neuer Star hätte werden können, anderer, ein Big E, der ein neuer Star werden könnte, jüngere Leute, die eben Cesaro, Ricochet, die Stars werden könnten. Man versteift sich so auf die Idee, ja, der und der könnte ein Star sein, vielleicht wahrscheinlich, je nachdem, wie er sich schlägt, Gable Stevenson, der Ringer Olympiasieger, wird wahrscheinlich auch tendenziell erstmal hochgesehen, falls irgendwie er die Erwartung erfüllt, ja. Aber das ist für mich echt so die Schwäche oder das Problem bei dieser ganzen WWE-Konzeption. Also man legt sich von vornherein fest, die und die dürfen die großen Stars sein, aber wenn man das halt immer wieder bestätigt, dann kommt halt nichts Neues nach, ja. Außer halt jemanden, den man irgendwie aus irgendwelchen Gründen vorab dazu erkürt. Aber wenn der dann vielleicht den Erwartungen gar nicht gerecht wird, die man in einen steckt, dann hat man auch wieder ein großes Loch, das nicht ausgefüllt werden kann durch Leute, die eben zwischendurch halt immer wieder so als, ja, Lachnummern ist übertrieben, aber halt als B-Ware, als 1B-Ware dargestellt werden. Ja,
ja, das, genau. Und das ist ja auch schon das Problem. Allein so eine, dass man niemanden in der Hinterhand hat, um so einen großen Topstar, der gerade den Titel hält, zu challengen, ist auch für mich ein Riesenproblem mit den Midcard-Titles, dass die einfach wertlos sind. Der US-Title. Wenn du jetzt.
Ja, vier Titel Priest, sind eigentlich zwei zu viel. Eigentlich ist für mich schon der WWE-Titel fast zuletzt der Midgard-Titel gewesen, bevor er an Brock Lesnar jetzt gegangen ist, was natürlich wieder die Rechnung verändert. Aber ja.
Ja, aber du musst sehen, wenn du, eigentlich sind Midcard-Titel doch dafür da, dass du da jemand aufbaust, der dann im nächsten Zug challengen kann um den großen Titel. Aber du hast jetzt da Damian Priest und Shinsuke Nakamura. Grundsätzlich zwei Typen, denen ich es absolut zutrauen würde, aber das Booking von Shinsuke Nakamura ist ja unter alter Sau. Wenn der jetzt den Titel verliert gegen Sami Zayn bei SmackDown, vielleicht ist es passiert, vielleicht nicht für die Hörer, falls ihr es später hört, kann es auch niemand verkaufen, dass der jetzt beim Royal Rumble den Roman Reigns herausfordern will, soll und da annähernd eine Chance hat. Also,
nö, es gibt einfach. Da wird gar kein Gedanke dran verschwendet. Ich glaube, bei Raw hat man eher so den Gedanken, okay, Damian Priest, schauen wir mal, was aus dem noch wird. Ich glaube, der wird schon tendenziell als Kandidat und so in Richtung, schauen wir mal, vielleicht steigt er aufs Big East Level auf. Ja, aber ja, gerade eben bei SmackDown sieht man also weder einen Shinsuke Nakamura noch einen Sami Zayn werden niemals den WWE-Titel halten, das weiß man doch. Ja.
Und vielleicht irgendwo, Happy Corbin.
Also auch der eigentlich nie.
Natürlich nicht.
Bei der Liebe, ja, Gott. Aber ja.
Gott, hilf mir. Also unglaublich. Ja, nee. Es ist wirklich eine Zwickmühle, in die man sich gedrückt hat und aus der man wirklich kaum rauskommen kann. Also man kann rauskommen, wenn man es mal machen wollte. Naja, aber für mich die letzte große Entwicklung von WWE, die ich gerne besprechen wollte, war eine Rückkehr, die sich angebahnt hat über die letzten Wochen und Monate. Beth Phoenix ist zurück, erstmal in Mixed Tag Team Action mit ihrem Mann Edge gegen das It Couple, Maryse und Miz. An sich das Match, ja, habe ich jetzt nicht so viel Interesse dran, aber viel mehr ist mein Interesse, liegt darin, sie ist 41 Jahre, sie hat gegen kaum eine, die jetzt gerade im Ring ganz groß sind, schon gekämpft. Ergeben sich daraus nicht Paarungen, die Must-See sind, von denen WWE allgemein zurzeit sehr wenig zu bieten hat. Weil Beth Phoenix war so der größte Star vor 10, 15 Jahren. Und ich glaube, so ein Match Becky Lynch gegen Beth Phoenix bei WrestleMania ist schon ein bisschen Box-Office dabei.
Bisschen, ja. Ja, aber andererseits, ja, Beth Phoenix, ja, ich bin ein Riesenfan, nicht falsch verstehen. Ich mag sie sehr, habe ihren Aufstieg damals mit sehr viel Freude begleitet, war eine meiner Lieblingswrestlerinnen. Aber ob sie jetzt so als Box-Office-Draw gesehen wird, ob sie das auch wirklich ist, weiß nicht, würde ich jetzt mal bezweifeln. Und ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie sehr sie überhaupt selber sich da sieht, wie viel Ambition die da selber noch hat über diese, eigentlich ja regelmäßig um WrestleMania, die Royal Rumble, Road to WrestleMania, wiederkehrenden Auftritte, mal mit Natalya, mal im Frauen-Royal Rumble, darüber hinaus noch wirklich hat, als jetzt hauptberufliche Mutter und Edge-Ehefrau, wie viel sie da überhaupt noch, weiß nicht, ob das ihr Ziel, ihre Ambition ist, jetzt irgendwie noch das letzte große WrestleMania-Match gegen Becky Lynch zu bestreiten, aber
Ich rede hier eher, ich meine, sie ist genauso alt wie CM Punk bietet AEW unglaublich eine Reihe von Traummatches an und die jetzt auch gerade mit MJF zum Beispiel ausgeführt werden, aber wenn Beth Phoenix zurückkommt, sagen wir mal im gleichen Umfang wie Edge, dadurch hast du doch Möglichkeiten, erstens wieder neue aufgebaute Stars wie Bianca Belair noch viel größer zu machen oder halt den Fans Traummatches zu bieten, sei es gegen Charlotte, sei es gegen Becky, gegen Bayley, gegen Sasha, und weil ich für mich kann mich an keinen größeren Star von vor 10, 15 Jahren in der Frauendivision erinnern als Beth Phoenix.
Ja, aber die Frauendivision war damals einfach auch noch nicht so im Zentrum wie damals. Ja, also für mich sind eigentlich sozusagen die Epigonen, Antigonen, nein. Die große Anreihe der WWE-Frauen, der, sagen wir es mal, der etwas neueren Generation, das sind für mich Trish Stratus und Lita. Aus kommerzieller Sicht waren halt Nikki und Brie Bella einfach die großen haben da die Hauptrolle gespielt in der Zwischenzeit. Bei Phoenix, ja, sie war erfolgreich, war eine gute Wrestlerin, aber der Durchschnittsfan von heute, denkt der sich, ach, bei Phoenix, die würde ich mir gerne mal wieder in Action sehen.
Ja, ist richtig. Sie sah aber extrem badass aus. Ja. Sah richtig, also sieht wirklich sehr cool aus. Hat einen gutes Outfit.
Hat mir, ja, fand ich glaube, cool. Jeden, der einschaltet, wird sie, glaube ich, mit dem, was sie auch heute noch verkörpert und in der Form, die sie heute noch ist, überzeugen können, ja. Aber ob das wirklich der Needle-Mover ist, wie der Begriff, den Roman Reigns da so schön eingeführt hat, ja, weiß nicht.
Hast denn, jetzt sind wir gerade bei den Frauen, muss ich einfach mal spontan fragen, hast du einen Tipp für den Royal Rumble? Wer gewinnt aus deiner Sicht den Frauen-Rumble?
Keine Ahnung, ne? Die WrestleMania-Matches, die sich für mich abzeichnen, sind Becky Lynch versus Bianca Belair und Charlotte Flair versus Sasha Banks. Ja, dann müsste eigentlich ja sozusagen einer, der die in der herausfordernden Rolle sind, das Ding holen. Ja. Excitement-Level nicht so hoch bei mir. Über diese schon bekannten Szenarien eigentlich, oder beziehungsweise nicht neu, nicht frisch wirkenden Szenarien, aber ja.
Ich sag dir einfach, wer es gewinnt. Keine Predictions, Spoiler. Bailey.
Ja, stimmt. Das wäre eine Möglichkeit, ja.
Bailey,
das, oder? Das wird passen, ja. Hm.
Jetzt wieder irre ich mit meinem ewig nicht aufhörenden Optimismus. Ich habe immer noch nicht aufgegeben, dass vielleicht doch Liv Morgan noch eine Chance kriegt. Weil im Endeffekt war das Day One Finish, so wie es geplant war, erschien es ja schon so, auf eine Fortsetzung hinzulaufen.
Ja, schon. Aber ich glaube, das wäre eigentlich. Nee, also nicht. Es wirkt für mich inzwischen echt alles so, dass es ist der Versuch da, und wenn irgendwie es ganz starke Signale geben würde, dass die, also Liv Morgan hat eine Fanbase, aber andererseits, wenn du die One-Match angeschaut hast, da war schon auch eher Desinteresse spürbar, gerade so am Anfang. Die Geschichte, das Match, so gut wie es erzählt war, das war dann gut erzählt, gut gemacht, das hat die Fans dann irgendwo gepackt, aber ich hatte nicht irgendwie das Gefühl, dass annähernd irgendwie diese Stimmung da ist, die Becky Lynch vor ein paar Jahren eben zu diesem großen Sieg da getragen hat. Ich habe das Gefühl, das ist immer noch eher so eine gewollte Geschichte. Von klar, Liv Morgan hat ihre Fans und die wollen das, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da eine Bewegung draus entsteht.
Aber die da hat Bianca zu dem Zeitpunkt schon die Base gehabt? Bianca hat die Fanbase auch erst erarbeitet über die Monate hin.
Schon. Aber ich glaube, wenn WWE damit rechnen würde, hätte sie halt Liv Morgan jetzt nicht vorher schon ausgepackt.
Ja, ist gut möglich.
Ja. Dann wirkt das auch einfach nicht mehr so frisch. Es müsste irgendwo mehr organisch kommen, ja. So bei Bianca Belair, die kam ja mehr so aus der hohlen Hand, aus der Hüfte, und es hat super funktioniert. Und bei Liv Morgan, weiß ich nicht, das ist irgendwo nichts Halbes und nichts Ganzes. Wäre das für mich, wenn sie das jetzt holt, unter den Umständen, wie es bisher gelaufen ist.
Okay, jetzt Rumble-Gewinner Männer.
Rumble-Gewinner Männer, ne?
Bin ich auch komplett blank.
Bin ich auch komplett blank? Ja, ehrlich gesagt, ne?
Ist das, Bron Breakker.
Ach Gott, nee. Aber, ja, keine Ahnung, ne? Ist das nochmal Edge? Ist das die Nachgeholte? Holt das nochmal nach? Oder, ich meine, wenn Bobby Lashley hätte ich sonst auf dem Zettel gehabt, aber jetzt, wenn er beim Rumble gegen Brock Lesnar trifft, dann fällt das eigentlich auch aus, außer es kommt dieses klassische, ich verletze noch Ricochet oder was weiß ich und gehe auch noch ins Rumble-Rennen hinein.
Die Frage ist ja, wer könnte denn zurückkommen? John Cena oder The Rock? Ne, The Rock wird dieses Jahr nie reinkommen. Das ist echt schwierig, aber das ist ja auch was Cooles, weil normalerweise hat man beim Rumble immer so zwei, drei Kandidaten, auf die es im Endeffekt hinausläuft, aber dieses Jahr ist man wirklich komplett blank, weil es sich ja jetzt echt nicht in dieser Hinsicht nicht uninteressanter macht.
Ja, kann ja nicht schaden an sich, ja.
Ja. Ja, aber würde ich sagen, genug der WWE, lass doch mal zur TBS rüberspringen.
Und Turner zwar Broadcasting System, genau, ja.
Und da hat sich auch in gewisser Weise eine Kontroverse entwickelt über die letzten Wochen zwischen der Entlassung, beziehungsweise ich glaube der Nicht-Vertragsverlängerung von Big Swole und Tony Khan. Martin, erläuter doch mal. Du hast darüber einen netten Artikel geschrieben, deswegen darfst du ja gerne mal.
Ja, es geht um die Frage, die von Big Swole aufgeworfene Frage, afroamerikanische Wrestlerin, ist AEW nicht divers genug, tut sie nicht genug, um afroamerikanische Wrestlerinnen aus anderen Minderheiten zu featuren, eine große prominente Rolle zu geben. Big Swole hat da in einem längeren Podcast dazu ausgeholt, hat verschiedene Kritikpunkte geübt, die für sich genommen auf jeden Fall legitim sind. Es ging um die Frage, um die Rolle der Women's Division von AEW. Haben die im Verhältnis zu den Männern ausreichend Platz und erfahren die ausreichend Würdigung? Und eben, gibt es eine ausreichende Repräsentation der afroamerikanischen Wrestlerinnen und Wrestler? Gibt es eine ausreichende Repräsentation gerade auch in der Führungsetage von AEW? Werden da Minderheiten richtig gehört, richtig repräsentiert? Big Swole sieht da Nachholbedarf. Es ist eine große Debatte daraus entstanden, in der Big Swole teilweise Unterstützung bekommen hat, teilweise scharfen Widerspruch. Gerade eigentlich Tony Khan hat mit seiner, der AEW-Boss Tony Khan hat mit seiner diplomatisch, glaube ich, eher recht ungeschickten Reaktion die Debatte eher befeuert, als dass er sie beruhigt hat. Ja, indem er letztlich gesagt hat, was er vorher nicht gesagt hat. Ja, eigentlich, ich finde, wir machen alles richtig, verkürzt gesagt, und Big Swole ist halt nicht mehr da, weil ich fand, dass sie keine gute Wrestlerin ist, als Wrestlerin nicht gut genug ist.
Und das ist das Problem für mich, nicht die ganze Debatte, es war die ganzen Punkte sind ja objektiv, kann ja jeder denken, was er denkt über diese Punkte.
Also subjektiv.
So richtig, ja. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, stell dir mal vor, Vince McMahon sagt, ja, ich habe, keine Ahnung, ein von meinen 50.000 Entlassungen letztes Jahr waren daraus, weil die einfach zu schlecht waren. Was der für ein Backlash dafür kriegen würde. Und was macht man einfach nicht. Das macht man im Vier-Augen-Gespräch, aber vor allem nicht über einen Tweet. Das ist für mich die unschönste Sache an der ganzen Geschichte.
Ja, also man hat das Gefühl, also ich meine natürlich, man kann das halt nicht vergleichen. Vince McMahon geht nicht so an die Öffentlichkeit, wie Tony Khan das tut. Tony Khan ist die ganze Zeit in der Öffentlichkeit. Es gibt ja auch Diskussionen darüber, macht er zu viel, macht er also nicht zu wenig. Ich glaube, dass keiner diese Meinung vertritt, dass Tony Khan sich zu selten in der Öffentlichkeit meldet. Dieser Reaktion habe ich angemerkt, er ist gekränkt worden von diesem Vorwurf. Persönlich auch gekränkt, ja, weil sonst würde er nicht so reagieren. Und weil eigentlich müsste er besser wissen, dass das eher nach hinten losgeht. Am Anfang habe ich nur so mir gedacht, so, muss das jetzt sein? Andererseits, wo ich mir dann doch nochmal die Äußerung von Big Swole nochmal näher angeschaut habe und dann irgendwo Tony Khans persönlichen Hintergrund mir angeschaut habe, ich meine, der ist ja auch, also letztlich, Big Swole, nicht, das ist ihre Meinung, das ist legitim, ob die berechtigt ist oder so, darüber kann man immer diskutieren, weil für mich ist einfach generell, das große Problem dahinter ist einfach, afroamerikanische Wrestler sind auf höherer Ebene als Stars, als Topstars bei AEW unterrepräsentiert, aber die Frage ist auch, wen gibt es da überhaupt, der diese Rolle einnehmen könnte? Wer ist soweit? AEW hat einfach das Problem, dass einfach viele fertige Stars auf dem Markt waren, die halt weiß sind, ja? Also eben nicht Afroamerikaner sind. Und ein Big E, ein Kofi Kingston, die diese Rolle vielleicht sonst hätten ausfüllen können, ist halt einfach nicht auf dem Markt. Und ein Big Will Hobbs, Powerhouse Hobbs, ist ein Talent und man kann ihn in 1, 2, 3 Jahren vielleicht auf dieses Level bringen, aber jetzt nicht aus dem Stand. Und das ist einfach das Problem an der ganzen Geschichte. Und ob das Ganze da jetzt für mich, ebenso mit den Frauen, ne? Du hast einfach bei den Frauen, was Big Swole da kritisiert hat, du hast Top-Männer auf dem Markt gehabt, aber die Frauen, die musstest du ja erst selber schaffen. Die Frauen, die auf dem Markt waren, als AEW gegründet worden ist, die hatten einfach nicht annähernd dasselbe Style-Level. Das hat sich auch in den Quoten, die Frauen in der Zeit gemacht haben, bis Britt Baker da wirklich hochgekommen ist, auch einfach wiedergespiegelt. Und damit musst du umgehen, ja. Und die Frage ist, auf die sich letztlich zurückwirft, ist, tun die Leute in seinem Umfeld das, was sie können, um dieses Ungleichgewicht auszugleichen? Und ich glaube, einfach Tony Khan hat sich von dem Vorwurf, dass er nicht alles, was in seiner Macht steht, dafür tut, einfach persönlich gekränkt gefühlt. Und auf den ersten Blick verwundert es einen vielleicht, aber auf den zweiten Blick, ich meine, er ist selber pakistanischer Herkunft, er ist natürlich aus privilegierter pakistanischer Herkunft, sein Vater ist ein Multimilliardär, der ein Selfmade-mäßiges groß geschafft hat in den USA. Aber trotzdem hat er eine andere Hautfarbe und das beeinträchtigt und beschäftigt, beeinträchtigt auch sein Leben. Und er liest da den Vorwurf so von wegen so, ja, was du da tust, das reicht alles nicht. Und letztlich fiel auch das Wort, dass das nicht aufrichtig ist, was er da tut. Also was ja schon ein persönlicher Vorwurf ist. Oder beziehungsweise, dass es als nicht aufrichtig ankommt, um es mal ganz genau, um es ganz genau aufzudröseln. Es ist aber halt schon eine Kränkung, ja. Ich glaube, wenn dir wirklich was liegt an so einer Sache und diese Sache wirklich vorantreiben willst, persönlich, dann fühlst du dich von diesem Vorwurf gekränkt, dass sowas als nicht ehrlich ankommt, ja. Und ja, vielleicht hat sich das da einfach wiedergespiegelt.
Ist ja auch so, also mir geht das so, für mich ist das Thema halt kein Thema, weil es für mich persönlich, weißt du, im Kopf ist das kein Thema. Schwarz-weiß, Frau, Mann, ist mir vollkommen wurscht, ich will einfach gutes Wrestling sehen. Weißt du, und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Tony Khan auch noch nie daran gedacht hat.
Das kann ich mir
Weiß
nicht
ich, keine
vorstellen. Also
Ahnung,
Tony
also.
Khan wird da sehr, sehr dahinter sein, weil das ist einfach in den USA ein riesen, riesen Thema, noch viel mehr als hier. Und das ist wirklich Dauerthema. Das sieht man auch an den Veränderungen, die sich bei WWE ergeben haben in den vergangenen Jahren. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht Tony Khan aktiv beschäftigt, weil das ist einfach in einer multiethnischen Gesellschaft, wie es halt in den USA noch mal deutlich mehr ist als hier und wo das echt so sehr die Debatten bestimmt, die gesellschaftlichen Debatten bestimmt, ist das ein riesen, riesen Thema. Und das wird alle da umtreiben. Da bin ich mir sicher. Ja.
Auf jeden Fall eine Diskussion, die wir schon vorher hätten, vor 40 Jahren führen können. Und
Sollen, ja, aber
es
es
ist
hört ja
echt
nie auf,
bitter.
das Thema, ja.
Ne, ist auch, wenn man, lustigerweise habe ich jetzt vor ein paar Wochen die ganzen Prince von Bel-Air Folgen wieder durchgeguckt und diese ganzen Themen, die sind heute noch genauso präsent wie vor über 20 Jahren,
Ja, man
vor
sieht daran
30
leider, dass
Jahren.
das
Das
echt
ist bitter.
einfach schwierig ist, ja. Man ist schon so sehr viel weiter. Wenn du dir anschaust, was, ich weiß nicht, wenn ich so öfters daran zurückdenke, was so in den 90ern oder Anfang der 2000er, als auch dafür. Also wie da das Rassenthema auch bei WWE behandelt wurde, ist, das kannst du heute ja keinem mehr anbieten. Ne? Also Nation of Domination, solche Geschichten, also das ist ja Wahnsinn aus heutiger Sicht betrachtet. Ja? Also wie da Stereotype bedient worden sind, das gibt es so in der Form ja schon gar nicht mehr bei WWE. Oder beziehungsweise jedes Mal, wenn irgendwie doch mal wieder auf der Gedanken kommt, gibt es sofort einen riesengroßen Backlash, meistens berechtigt. Und das Ganze ist dann auch schnell wieder aus der Welt. WWE hat sich sehr stark gewandelt in Richtung des Repräsentation und dass das einfach ein riesengroßes Thema ist. Ja, und dass sich das da widerspiegelt und dass man einfach nicht mehr, ja, Sachen, die nicht mehr zeitgemäß sind, nicht mehr macht. Und von diesem Gedanken ist auch AEW von Beginn an geprägt. Jetzt ist Jade Cargill, man hat da einen Sonic Kiss, man hat eben ja Powerhouse Hobbs, man hat Nyla Rose, die transsexuell ist, man hat Anthony Bowens, der homosexuell auch ist. Es ist ja auch alles in so einer Gesellschaft, es ist aber einfach eine Frage, es ist eine kommerzielle Frage, ja. Je mehr Leute aus mehr unterschiedlichen Hintergründen das Gefühl sind, dass Wrestling das, was sie denken, das, was sie sind, das, was sie tut, widerspiegelt, dass sie da ihren fairen Anteil darin haben, umso mehr Fans gewinnst du als Wrestling, ja. WWE hat überdurchschnittlich viele afroamerikanische Fans, WWE hat überdurchschnittlich viele lateinamerikanische Fans. Und das ist ja auch letztlich einfach im ureigensten Interesse einer Wrestling-Liga, das abzubilden in seinem Kader, in der Art und Weise, wie man sein Produkt gestaltet. Und ja.
Ja, absolut. Ich glaube, da haben wir das Thema auch beendet und hoffentlich
Mehr
kommt's.
sind wir doch irgendwie ein bisschen mehr eskaliert, als wir uns eigentlich
Ja,
vorgenommen hatten.
ist
Aber
eigentlich, aber
ja.
ist halt echt ein polarisierendes Thema.
Polarisierend emotional, ja, bewegt mich auch. Jetzt
Richtig.
haben hier wieder zwei alte weiße Männer, wie alt bist du? Ich bin 40, das
Nee.
muss ich ehrlich sagen.
Ha, ich bin
Alte weiße
jünger.
Männer über ein Minderheitenthema geredet. Tut uns leid, dass wir da, aber vielleicht. Aber ich
Wir.
hoffe, wir sind dem Thema gerecht geworden, ja.
Klar können wir nicht die Position einnehmen, die man da vielleicht einnehmen, die andere besser einnehmen können, aber wir haben ja so einen, meines Erachtens einen sehr weltoffenen Zugang zu dem Thema und sehen es auch ziemlich ähnlich. Und ich glaube, da gibt es auch nur eine akzeptable Sichtweise grundsätzlich zu dem Thema. Und die vertreten wir, glaube ich, beide.
Ja, und es ist die Frage, tun alle Beteiligten genug dafür, um dem gerecht zu werden? Ich glaube, letztlich hat ja niemand wirklich prinzipielle Kritik darin geübt, dass das irgendwo, ja, ne, dass irgendwie jemand da in böser Absicht agiert, aber ja, das ist die Frage. Wie sehr bemüht man sich? Tut man alles, was man kann? Ich finde, Mein persönlicher Eindruck ist, dass alles getan wird bei beiden Seiten, auf beiden Seiten, bei WWE und AEW, um sich da nicht angreifbar zu machen. Ah, ne.
Okay. Dann die Ausgabe von Dynamite, New Year's Smash hat ja noch andere Highlights. Hangman Page schlägt Daniel Bryan zum Auftakt sehr blutig und im Main Event holt Jurassic Express das Tag Team Gold von den Lucha Bros. War ja, ich gerade vom Main Event war ich doch schon überrascht. Also jetzt auch abgesehen von der Verletzung von Rey Fénix, fand ich im Endeffekt nichts gegen Jurassic Express. Schade, dass die Lucha Bros ihren Titel schon abgeben müssten, weil der Titelrun doch eher unter den Erwartungen hängt, finde ich. Also das Potenzial nicht ausgeschöpft wurde.
Ja, es ist. Ich glaube, es ist so ein bisschen die Schwierigkeit, ne? Weil ich glaube schon, dass es einfach in den Planungen von der AEW eine große, große Rolle gespielt hat, dass der erste Titelrun von Jungle Boy, der da einfach eine große Rolle spielt in den Planungen für die Zukunft, jetzt doch mal fällig war. Und es bietet sich jetzt einfach eben, bot sich jetzt einfach Tag-Team-mäßig an. Ja. Während, die Lucha Bros, man hat ihnen diese. Es war ja eigentlich gar nicht zwangsläufig, dass sie diesen großen, dass sie diesen Titelrun bekommen. Also sie kamen damals auch eher so ein bisschen aus der Hüfte, dass da noch eben mal auf diese alte Fehde mit den Young Bucks, auf dieses Match aus den Anfängen da nochmal zurückgegriffen wurde, auf die Todesleiter, auf dieses irre Match, das da noch gesteigert wurde durch quasi den Todeskäfig, durch dieses nochmal auf andere Weise irre Match mit den Young Bucks. Ja, es ist, ja, als Tag Team Champions, sie sind super, aber wahrscheinlich fehlt ihnen doch vielleicht auch aus der Sicht von der AEW noch irgendwie dieses Element, ja, dieses Entertainment-Element, das vielleicht nochmal einen Unterschied machen würde in der Richtung, dass sie noch mehr am Mikrofon mehr glänzen können, da irgendwie mehr die Show gestalten könnten. Ja, da gibt's, bringen vielleicht andere Tag-Teams aus der Ansicht mehr mit, aber ja, ich glaube, es ist vor allen Dingen eine Entscheidung jetzt für den Jurassic Express gewesen, als es jetzt eine Entscheidung gegen die Lucha Bros war, aber ja, das war jetzt mehr so nur so ein Zwischenspiel, ja.
Ja, Bisweil hat halt aus meiner Perspektive in diesen über 2 Jahren jetzt AEW immer durch hervorragende Titelregentschaften geglänzt. Jetzt hat man den sehr kurzen die Titelregentschaft von Sammy Guevara gehabt und jetzt noch die Lucha Bros dazu, was halt für mich erstmalig ein bisschen ein Schatten auf die Qualität der Titelruns, nenne ich es mal, wirft.
Ja, bei Sammy Guevara würde ich jetzt noch abwarten. Es gibt ein Rematch. Ja, und generell, TNT-Titel, das ist für mich einfach. Also, ich finde gerade, dass der TNT-Titel, dass man da eigentlich auch mehr so seine Optionen mehr ausschöpfen könnte und sollte, als jetzt beim World-Titel, der einfach nicht so schnell hin und her wechseln sollte. Während bei dem TV-Titel, TNT-Titel, schon eher zu der Option mal greifen sollte, einfach mal einen kurzen Titelrun einzustreuen. Ob das jetzt die Idee war bei Sammy Guevara oder ob es jetzt doch vielleicht in Richtung geht, dass da ein Plan dahinter steht mit dieser sich noch fortsetzenden Fehde-Match mit dem zweiten, mit der Neuauflage gegen Cody Rhodes, ob das doch jetzt doch nochmal in eine andere Richtung geht beim Battle of the Bells, das wird man dann sehen am Wochenende. Aber prinzipiell bin ich der Meinung, dass man jetzt auf jeden Fall die TNT, so diese TNT-TBS-Titles nicht mit demselben Maßstab messen sollte wie die World Titles, inklusive auch der World Tag Team Titles.
Sammy Guevara so aufbauen will, wie man es immer hört, dass es getan werden soll, dann aus meiner Sicht bringt so ein kurzer Titelrun, der wirklich auch keine großartigen Verteidigungen dabei hatte, die irgendwie hervorstechen, weiß nicht, ob der sogar mehr schadet, als dass er gut tut. Jetzt im Moment sehe ich keinen Vorteil, den Sammy dadurch gewonnen hat.
Ja, bevor ich diese Rückmatch nicht gesehen habe, halte ich mich mit meinem Urteil noch zurück.
Naja,
vielleicht ist das Bild noch nicht fertig gemalt da. Ja.
Aber jetzt, bevor jetzt laufen wir schon wieder auf langsam eine Stunde hinzu, deswegen, jetzt habe ich endlich einmal im Jahr die Chance, auch New Japan ins Hauptprogramm reinzukriegen. Die Chance werde ich nutzen. Wir haben 2 Nächte Wrestle Kingdom hinter uns gehabt diese Woche. Das mit nach Hause nehmen sie, nenne ich es mal, ist, dass Okada wieder der Star der Promotion ist, der den Titel trägt. Er hat Shingo Takagi in der ersten Nacht besiegt und hat den Titel dann nur in der zweiten Nacht gegen Will Ospreay verteidigt. Das heißt, der Altbekannte ist wieder oben. Und unter den Altbekannten würde ich mal noch hinzuziehen, Ibushi, Tetsuya Naito und Tanahashi, teilweise, obwohl der auch nicht mehr ganz so aktiv da oben drin ist. Wir haben ein Problem bei New Japan mit Stars. Bisschen wie bei WWE, bloß vielleicht noch ein bisschen extremer, weil du hast nur Leute, die um die 40 rum sind, außer Okada, der 34 ist, und sonst eigentlich niemand, der den Titel irgendwie kriegen kann. Bei Takagi hat man es gesehen, der hat ihn getragen, über 6 Monate, gefühlt jetzt nachträglich war es dennoch nur so ein Run, den er mal reingestreut hat, weil es gerade keine Option gab. Ibushi verletzt, Ospreay verletzt, Okada damals noch angeschlagen, deswegen hat er den Titel vielleicht damals noch nicht gekriegt. Und jetzt ist man wieder da, wo man immer steht, wenn es nie weiter, wenn man einen großen Namen braucht. Okada.
Wie, okay, sieht's, wie soll die... Seiner Zeit ja auch einfach so voraus, ne, dass er erst 34 ist, man kann es fast glauben, aber er war halt immer seiner Zeit so sehr voraus, dass er halt jetzt immer noch vergleichsweise jung ist.
Ja. Und ich kann es nur jedem empfehlen, guckt euch den Main Event von Wrestle Kingdom 16 Tag 2 an, Will Ospreay gegen Okada. 32 Minuten, volle Lotte, also volle Lotte. Also es ist, wenn man Wrestling-Fan ist und dieses Match nicht liebt, hat man irgendwas nicht verstanden. No offense. Aber wie kommt man aus New Japan, aus dieser Misere raus?
Letztlich ist es ja nochmal eine größere Misere, letztlich auch dadurch die großen Umstände, das ganze Corona-Thema, die harten Regelungen in Japan, dass einem einfach New Japan in den vergangenen Jahren einfach die Möglichkeit geworden ist, auch mit dem Thema internationale Stars etwas zu spielen und da irgendwie eine gewisse Abwechslung reinzubringen, die das Ganze auch auffrischt. Ja. Es ist echt schon ein bisschen traurig zu sehen, weil der Jahreshöhepunkt Tokyo Dome, also so, klar, die Hauptmatches sind überragend wie immer, aber so das Ganze drumherum, also einfach in der Tiefe mangelt es auch einfach. Ne? Und ich weiß nicht, ob es nur Covid, ob es nur Corona ist oder ob doch noch irgendwo da eine konzeptuelle Schwäche sich da jetzt auch noch gezeigt hat, die dadurch jetzt irgendwo verstärkt worden ist. Aber ja, ne, es ist, man kommt immer wieder auf die bekannten Namen da zurück und man hat das Gefühl, ja, es ist irgendwo, man steckt in einer gewissen Sackgasse.
Ja, wenn du hast die potenziellen neuen Topstars, die unter 30 sind, Will Ospreay und Jay White. Es ist immer das Problem bei New Japan, ausländische
Jay White, eben jemand, der stark erschüttert worden ist von diesem Corona-Thema.
Genau. Will Ospreay, Jay White hätte auch kommen können, aber er muss halt 2 Wochen in einem Hotel in Quarantäne sitzen, bevor er das Hotel wieder verlassen darf. Das heißt, Will Ospreay ist auch über Weihnachten in Quarantäne im Hotel in Japan gesessen, damit er bei Wrestle Kingdom den Titel nicht gewinnen konnte. Also, es ist eine schwierige Covid-Situation, gleichzeitig aber auch ein Problem, dass man außer diesen 4 Topstars, die altern, abgesehen von Okada, man niemand hat. Vor allem Ausländer funktionieren halt dauerhaft nicht, weil irgendwann gehen sie halt zur WWE oder zur AEW. Kenny Omega war der größte ausländische Star, den man sich vorstellen kann. Und Jay White und Will Ospreay werden auch nicht ewig da sein.
Wobei ich denken würde, jetzt in der, so wie gerade Tabula Rasa gemacht worden ist bei WWE, und wenn sich die Welt mal wieder öffnet, dann glaube ich, hast du wieder mehr so dieses Phänomen, dass es so diese Japan-Spezialisten sich vielleicht da so entwickeln, ja? Ne? Also einfach so wie früher, was weiß ich, ne? Keine Ahnung. Vader ist jetzt wieder ein Beispiel von sehr, sehr anodat, zumal das jetzt vielleicht der ein oder andere jüngere Fan gar nicht mehr kennt, was weiß ich, Giant Bernard, A-Train, der frühere A-Train, der auch irgendwie da so bei New Japan seine Nische gefunden hat. Aber diese typischen Gaijins, ja.
Jeff Cobb gibt
es jetzt. Ja, eben Jeff Cobb wär da so einer, der so reinwachsen könnte, ne? Ganz alten erinnern sich noch an Stan the Man Hansen, an Bruiser Brody, ne? Ja, dass diese Nische vielleicht auch wieder so ein bisschen aufgeht, weil so viele Leute jetzt ja gerade auch aus den USA und so viele gute Leute eine Arbeit suchen, die sie bei WWE und AEW nicht mehr bekommen können werden.
Ja.
Öffnet sich vielleicht so eine Nische. Aber ja, im Endeffekt ändert es nichts daran. Ja, weiß nicht, es klafft irgendwie so eine Lücke zwischen den verschiedenen Generationen. Man hat ja nicht das Gefühl, dass New Japan die Schule von Shibata, der Wrestler, ist ja hochkompetent. Man hat es jetzt auch wieder gesehen an dem Match gegen Narita. Tolle, wahnsinnige, einzigartige Story. ist nicht so leicht, die neue Generation richtig ins rechte Licht zu rücken. Ja.
Den einzigen, den ich jetzt perspektivisch sehe, ist Hiromu Tanahashi. Takahashi, Entschuldigung. Aber der ist halt ein Junior Heavyweight und der muss schon deutlich an Gewicht zulegen, weil in New Japan hast du halt auch das Thema wie bei WWE, dass du halt ein gewisses Gewicht haben musst, um auch nur annähernde Chance haben, oben mitspielen zu können. Ist ja jetzt auch traditionell schon so. Und ob der das schafft mit seinem Körper, ist unwahrscheinlich. Aber der ist halt unglaublich charismatisch. Also deswegen, puh, es bleibt interessant, das, was New Japan jetzt macht, weil ich hoffe, die merken das auch mal, weil es geht jetzt ja schon seit Jahren so. Wenn man sich das G1-Teilnehmerfeld vom letzten Jahr anguckt, da war keiner jünger als Okada, glaube ich, der Jüngste.
Ja, es ist. Ja, ich verstehe als. Ich bin nicht so tief drin wie du beim Thema New Japan, aber ich verstehe auch nicht alles, was da gemacht wird. Also, so toll das Wrestling ist, manche strategische Entscheidungen dahinter, auch dieses ganze New Japan Strong Projekt, verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, habe ich auch noch nicht so ganz komplett durchdrungen. Also, was sich da teilweise davon versprochen wird, stehe ich teilweise etwas ratlos davor. Aber.
Auf den überfüllten Markt noch ihre eigene Marke einbringen. Naja. Ach, das soll es mal gewesen sein. Endlich mal über New Japan geredet. Großer Jahresangriff.
Ich hab mein Bestes gegeben als New Japan, um da ein bisschen mitzureden, aber ja.
Und ich konnte mich ein bisschen auslassen, sehr gut. Ich sage nur Jay White for World Heavyweight Title. Wenn er irgendwann mal wieder zurückkommt. Ja, aber mit diesen schönen Worten beenden wir diese Ausgabe. Traditionell und wie man halt bei Podcasts so macht, würde ich dich jetzt gerne noch bitten, den lieben Hörern zu sagen, wo sie dich finden können in den sozialen Medien.
Bei Twitter vor allen Dingen unter dem Handle Wrestlerzähler mit AI.
Und meine Wenigkeit bei Instagram und Twitter als HeelTurnMarkus, Markus mit C. Ansonsten habe ich jetzt erfahren, dass es seit ein paar Wochen bei Spotify Bewertungen für Podcasts gibt. Bitte gerne da bewerten, auch bei Apple Podcasts. Jede Bewertung freut uns und hilft uns, unser Standing im Haus zu verbessern und uns zu manifestieren. Folgt uns auf unserer Facebook-Seite Sport1 Wrestling, diskutiert mit uns, stellt uns gerne Fragen, sonst was auch, alles was ihr wollt, wir sind für alles zu haben. Ansonsten hört uns, teilt uns und freut euch am neuen Jahr, bleibt gesund, das ist das Wichtigste.
Wichtigste, ja.
Und lasst euch boostern. Oder
unbedingt
erst impfen. Empfehlen. Gute Sache. Martin, war mir eine Ehre.
Ja, es war mir eine große Freude, hat Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal, nach dem Rumble höchstwahrscheinlich. Und dann bis dahin, good fight, good night.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.